ARD.
Barnabas spricht mit Beamten. Barnabas bekommt Botschaften. Aber was für Beamte, was für Botschaften sind es? Jetzt ist er, wie er sagt, Klamm zugeteilt und bekommt von ihm persönlich die Aufträge. Nun, das wäre doch sehr viel. Selbst höhere Diener gelangen nicht so weit. Es wäre fast zu viel. Das ist das Beängstigende. Denkt nur, unmittelbar Klamm zugeteilt sein, mit ihm von Mund zu Mund sprechen. Aber es ist doch so. Nun ja, es ist so. Aber warum zweifelt denn Barnabas daran, dass der Beamte, der dort als Klamm bezeichnet wird, wirklich Klamm ist?
Olga, sagte K., du willst doch nicht scherzen. Wie kann über Klamms Aussehen ein Zweifel bestehen? Es ist doch bekannt, wie er aussieht. Ich selbst habe ihn gesehen.
Gewiss nicht, K., sagte Olga. Scherze sind es nicht, sondern meine allerernstesten Sorgen. Doch erzähle ich es dir nicht, um mein Herz zu erleichtern und deines etwa zu beschweren, sondern weil du nach Barnabas fragtest, Amalia mir den Auftrag gab, zu erzählen, und weil ich glaube, dass es auch für dich nützlich ist, genaueres zu wissen. Auch wegen Barnabas tue ich es, damit du nicht allzu große Hoffnungen auf ihn setzt, er dich enttäuscht und dann selbst unter deiner Enttäuschung leidet. Er ist sehr empfindlich. Er hat zum Beispiel heute Nacht nicht geschlafen, weil du gestern Abend mit ihm unzufrieden warst. Du sollst gesagt haben, dass es sehr schlimm für dich ist, dass du nur einen solchen Boten wie Barnabas hast. Die Worte haben ihn um den Schlaf gebracht. Du selbst wirst wohl von seinen Aufregungen nicht viel gemerkt haben. Schlossboten müssen sich sehr beherrschen. Aber er hat es nicht leicht, selbst mit dir nicht. Du verlangst ja in deinem Sinn gewiss nicht zu viel von ihm. Du hast bestimmte Vorstellungen vom Botendienst mitgebracht und nach ihnen bemisst du deine Anforderungen. Aber im Schloss hat man andere Vorstellungen vom Botendienst. Sie lassen sich mit deinen nicht vereinen. Selbst wenn sich Barnabas gänzlich dem Dienst opferte, wozu er leider manchmal bereit scheint. Man müsste sich ja fügen, dürfte nichts dagegen sagen, wäre nur nicht die Frage, ob es wirklich Botendienst ist, was er tut. Dir gegenüber darf er natürlich keinen Zweifel darüber aussprechen. Es hieße für ihn seine eigene Existenz untergraben, wenn er das täte. Gesetze grob verletzen, unter denen er ja noch zu stehen glaubt. Und selbst mir gegenüber spricht er nicht frei. Abschmeicheln, abküssen muss ich ihm seine Zweifel. Und selbst dann wehrt er sich noch zuzugeben, dass die Zweifel Zweifel sind. Er hat etwas von Amalia im Blut. Und alles sagt er mir gewiss nicht, obwohl ich seine einzige Vertraute bin. Aber über Klamm sprechen wir manchmal. Ich habe Klamm noch nicht gesehen. Du weißt, Frieda liebt mich wenig und hätte mir den Anblick nie gegönnt, aber natürlich ist sein Aussehen im Dorf bekannt. Einzelne haben ihn gesehen, alle von ihm gehört. Und es hat sich aus dem Augenschein, aus Gerüchten und auch manchen fälschlichen Nebenabsichten ein Bild Klamms ausgebildet, das wohl in den Grundzügen stimmt. Aber nur in den Grundzügen. Sonst ist es veränderlich und vielleicht nicht einmal so veränderlich wie Klamms wirkliches Aussehen. Er soll ganz anders aussehen, wenn er ins Dorf kommt, und anders, wenn er es verlässt. Anders, ehe er Bier getrunken hat, anders nachher. Anders im Wachen, anders im Schlafen. Anders allein, anders im Gespräch und, was hiernach verständlich ist, fast grundverschieden oben im Schloss. Und es sind schon selbst innerhalb des Dorfes ziemlich große Unterschiede, die berichtet werden. Unterschiede der Größe, der Haltung, der Dicke, des Bartes. Nur hinsichtlich des Kleides sind die Berichte glücklicherweise einheitlich. Er trägt immer das gleiche Kleid, ein schwarzes Jackettkleid mit langen Schößen.
Nun gehen natürlich alle diese Unterschiede auf keine Zauberei zurück, sondern sind sehr begreiflich, entstehen durch die augenblickliche Stimmung, den Grad der Aufregung, die unzähligen Abstufungen der Hoffnung oder Verzweiflung, in welcher sich der Zuschauer, der überdies meist nur augenblickweise klamm sehen darf, befindet. Ich erzähle dir das alles wieder, so wie es mir Barnabas oft erklärt hat. Und man kann sich im Allgemeinen, wenn man nicht persönlich unmittelbar an der Sache beteiligt ist, damit beruhigen. Wir können es nicht. Für Barnabas ist es eine Lebensfrage, ob er wirklich mit Klamm spricht oder nicht. Für mich nicht minder, sagte K., und sie rückten noch näher zusammen auf der Ofenbank. Durch alle die ungünstigen Neuigkeiten Olgas war K. zwar betroffen, doch sah er einen Ausgleich zum großen Teil darin, dass er hier Menschen fand, denen es wenigstens äußerlich sehr ähnlich ging wie ihm selbst, denen er sich also anschließen konnte, mit denen er sich in vielem verständigen konnte, nicht nur in manchem wie mit Frieda. Zwar verlor er allmählich die Hoffnung auf einen Erfolg der Barnabaschen Botschaft, aber je schlechter es Barnabas ging, desto näher kam er ihm hier unten. Niemals hätte K. gedacht, dass aus dem Dorf selbst ein derart unglückliches Bestreben hervorgehen konnte, wie es das des Barnabas und seiner Schwester war. Es war freilich noch bei weitem nicht genug erklärt und konnte sich schließlich noch ins Gegenteil wenden. Man musste durch das gewisse unschuldige Wesen Olgas sich nicht gleich verführen lassen, auch an die Aufrichtigkeit des Barnabas zu glauben. Die Berichte über Klamms Aussehen, fuhr Olga fort, kennt Barnabas sehr gut, hat viele gesammelt und verglichen, vielleicht zu viele, hat einmal selbst Klamm im Dorf durch ein Wagenfenster gesehen oder zu sehen geglaubt, war also genügend vorbereitet, ihn zu erkennen, und hat doch, wie erklärst du es dir, als er im Schloss in eine Kanzlei kam und man ihm unter mehreren Beamten einen zeigte und sagte, dass dieser Klamm sei, ihn nicht erkannt. Und auch nachher noch lange sich nicht daran gewöhnen können, dass es Klamm sein sollte. Fragst du nun aber, Barnabas, worin sich jener Mann von der üblichen Vorstellung, die man von Klamm hat, unterscheidet, kann er nicht antworten. Vielmehr, er antwortet und beschreibt den Beamten im Schloss. Aber die Beschreibung deckt sich genau mit der Beschreibung Klamms, wie wir sie kennen. Nun also, Barnabas, sage ich, warum zweifelst du, warum quälst du dich? Worauf er dann, in sichtlicher Bedrängnis, Besonderheiten des Beamten im Schloss aufzuzählen beginnt, die er aber mehr zu erfinden als zu berichten scheint, die aber außerdem so geringfügig sind, sie betreffen zum Beispiel ein besonderes Nicken des Kopfes oder auch nur die aufgeknöpfte Weste, dass man sie unmöglich ernst nehmen kann. Noch wichtiger scheint mir die Art, wie Klamm mit Barnabas verkehrt. Barnabas hat es mir oft beschrieben, sogar gezeichnet. Gewöhnlich wird Barnabas in ein großes Kanzleizimmer geführt, aber es ist nicht Klamms Kanzlei, überhaupt nicht die Kanzlei eines Einzelnen. Der Länge nach ist dieses Zimmer durch ein einziges, von Seitenwand zu Seitenwand reichendes Stehpult in zwei Teile geteilt, einen schmalen, wo einander zwei Personen nur knapp ausweichen können, das ist der Raum der Beamten, und einen breiten, das ist der Raum der Parteien, der Zuschauer, der Diener, der Boten. Auf dem Pult liegen aufgeschlagen große Bücher, eines neben dem anderen, und bei den meisten stehen Beamte und lesen darin. Doch bleiben sie nicht immer beim gleichen Buch, tauschen aber nicht die Bücher, sondern die Plätze. Am erstaunlichsten ist es Barnabas, wie sie sich bei solchem Plätzewechsel aneinander vorbei drücken müssen, eben wegen der Enge des Raumes. Vorn, eng am Stehpult, sind niedrige Tischchen, an denen Schreiber sitzen, welche, wenn die Beamten es wünschen, nach ihrem Diktat schreiben. Immer wundert sich Barnabas, wie das geschieht. Es erfolgt kein ausdrücklicher Befehl des Beamten, Auch wird nicht laut diktiert. Man merkt kaum, dass diktiert wird. Vielmehr scheint der Beamte zu lesen, wie früher. Nur, dass er dabei auch noch flüstert. Und der Schreiber hört's. Oft diktiert der Beamte so leise, dass der Schreiber es sitzend gar nicht hören kann. Dann muss er immer aufspringen, das Diktierte auffangen, schnell sich setzen und es aufschreiben, dann wieder aufspringen und so fort. Wie merkwürdig das ist! Es ist fast unverständlich. Barnabas freilich hat genug Zeit, das alles zu beobachten, denn dort in dem Zuschauerraum steht er Stunden und manchmal tagelang, ehe Klamms Blick auf ihn fällt. Und auch wenn ihn Klamm schon gesehen hat und Barnabas sich in Hab-Acht-Stellung aufrichtet, ist noch nichts entschieden, denn Klamm kann sich wieder von ihm dem Buch zuwenden und ihn vergessen. So geschieht es oft. Was ist es aber für ein Botendienst, der so unwichtig ist? Mir wird wehmütig, wenn Barnabas früh sagt, dass er ins Schloss geht. Dieser wahrscheinlich ganz unnütze Weg, dieser wahrscheinlich verlorene Tag, diese wahrscheinlich vergebliche Hoffnung. Was soll das alles? Und hier ist Schusterarbeit aufgehäuft, die niemand macht und auf deren Ausführungen Brunswick drängt.
»Nun gut«, sagte K. »Barnabas muss lange warten, ehe er einen Auftrag bekommt. Das ist verständlich. Es scheint ja hier ein Übermaß von Angestellten zu sein. Nicht jeder kann jeden Tag einen Auftrag bekommen. Darüber müsst ihr nicht klagen, das trifft wohl jeden. Schließlich aber bekommt doch wohl auch Barnabas Aufträge. Mir selbst hat er schon zwei Briefe gebracht.«
»Es ist ja möglich«, sagte Olga, »dass wir Unrecht haben, zu klagen. Besonders ich, die alles nur vom Hörensagen kennt und es als Mädchen auch nicht so gut verstehen kann wie Barnabas, der ja auch noch manches zurückhält. Aber nun höre, wie es sich mit den Briefen verhält. Mit den Briefen an dich zum Beispiel. Diese Briefe bekommt er nicht unmittelbar von Klamm, sondern vom Schreiber. An einem beliebigen Tage, zu beliebiger Stunde. Deshalb ist auch der Dienst, so leicht erscheint, sehr ermüdend, denn Barnabas muss immerfort aufpassen, erinnert sich der Schreiber an ihn und winkt ihm. Klamm scheint das gar nicht veranlasst zu haben, er liest ruhig in seinem Buch. Manchmal allerdings, aber das tut er auch sonst öfters, putzt er gerade den Zwicker, wenn Barnabas kommt, und sieht ihn dabei vielleicht an. Vorausgesetzt, dass er ohne Zwicker überhaupt sieht, Barnabas bezweifelt es. Klamm hat dann die Augen fast geschlossen. Er scheint zu schlafen und nur im Traum den Zwicker zu putzen. Inzwischen sucht der Schreiber aus den vielen Akten und Briefschaften, die er unter dem Tisch hat, einen Brief für dich heraus. Es ist also kein Brief, den er gerade geschrieben hat, vielmehr ist es, dem Aussehen des Umschlages nach, ein sehr alter Brief, der schon lange dort liegt. Wenn es aber ein alter Brief ist, warum hat man Barnabas so lange warten lassen? Und wohl auch dich? Und schließlich auch den Brief, denn er ist ja jetzt wohl schon veraltet. Und Barnabas bringt man dadurch in den Ruf, ein schlechter, langsamer Bote zu sein. Der Schreiber allerdings macht es sich leicht, gibt Barnabas den Brief, sagt, von Klamm für K. Und damit ist Barnabas entlassen. Nun, und dann kommt Barnabas nach Hause, atemlos, den endlich ergatterten Brief unter dem Hemd am bloßen Leib, und wir setzen uns dann hierher auf die Bank wie jetzt, und er erzählt. Und wir untersuchen dann alles einzeln und schätzen ab, was er erreicht hat, und finden schließlich, dass es sehr wenig ist. Und das wenige fragwürdig. Und Barnabas legt den Brief weg und hat keine Lust, ihn zu bestellen, hat aber auch keine Lust, schlafen zu gehen, nimmt die Schusterarbeit vor und versitzt dort auf dem Schemel die Nacht. So ist es, K. Und das sind meine Geheimnisse. Und nun wunderst du dich wohl nicht mehr, dass Amalia auf sie verzichtet.
Und der Brief? Fragte K.
»Der Brief?« sagte Olga. »Nun, nach einiger Zeit, wenn ich Barnabas genug gedrängt habe, es können Tage und Wochen inzwischen vergangen sein, nimmt er doch den Brief und geht, ihn zuzustellen. In solchen Äußerlichkeiten ist er doch sehr abhängig von mir. Ich kann mich nämlich, wenn ich den ersten Eindruck seiner Erzählung überwunden habe, dann auch wieder fassen, wozu er wahrscheinlich, weil er eben mehr weiß, nicht imstande ist. Und so kann ich ihm dann immer wieder etwas sagen. Was willst du denn eigentlich, Barnabas? Von welcher Laufbahn, welchem Ziele träumst du? Willst du vielleicht so weit kommen, dass du uns, dass du mich gänzlich verlassen musst? Ist das etwa dein Ziel? Muss ich das nicht glauben, da es ja sonst unverständlich wäre, warum du mit dem schon Erreichten so entsetzlich unzufrieden bist? Sieh dich doch um, ob jemand unter unseren Nachbarn schon so weit gekommen ist. Freilich, ihre Lage ist anders als die unsrige, und sie haben keinen Grund, über ihre Wirtschaft hinauszustreben. Aber auch ohne zu vergleichen, muss man doch einsehen, dass bei dir alles in bestem Gange ist. Hindernisse sind da, Fragwürdigkeiten, Enttäuschungen. Aber das bedeutet doch nur, was wir schon vorher gewusst haben, dass dir nichts geschenkt wird, dass du dir vielmehr jede einzelne Kleinigkeit selbst erkämpfen musst. Ein Grund mehr, um stolz, nicht um niedergeschlagen zu sein. Und dann kämpfst du doch auch für uns. Bedeutet dir das gar nichts? Gibt dir das keine neue Kraft? Und dass ich glücklich und fast hochmütig bin, einen solchen Bruder zu haben, gibt dir das keine Sicherheit? Wahrhaftig, nicht in dem, was du im Schloss erreicht hast, aber in dem, was ich bei dir erreicht habe, enttäuschst du mich. Du darfst ins Schloss. Bist ein ständiger Besucher der Kanzleien, verbringst ganze Tage im gleichen Raum mit Klamm, bist öffentlich anerkannter Bote, hast ein Amtskleid zu beanspruchen, bekommst wichtige Briefschaften auszutragen, das alles bist du, das alles darfst du und kommst herunter. Und statt dass wir uns weinend vor Glück in den Armen liegen, scheint dich bei meinem Anblick aller Mut zu verlassen. An allem zweifelst du. Nur der Schusterleisten lockt dich und den Brief, diese Bürgschaft unserer Zukunft, lässt du liegen. So rede ich zu ihm. Und nachdem ich das tagelang wiederholt habe, nimmt er einmal seufzend den Brief und geht. Aber es ist wahrscheinlich gar nicht die Wirkung meiner Worte, sondern es treibt ihn nur wieder ins Schloss. Und ohne den Auftrag ausgerichtet zu haben, würde er es nicht wagen, hinzugehen. »Aber du hast doch auch mit allem recht, was du ihm sagst«, sagte K. »Bewunderungswürdig richtig hast du alles zusammengefasst. Wie erstaunlich klar du denkst.« »Nein«, sagte Olga, »es täuscht dich. Und so täusche ich vielleicht auch ihn. Was hat er denn erreicht? In eine Kanzlei darf er eintreten.« Aber es scheint nicht einmal eine Kanzlei, eher ein Vorzimmer der Kanzleien. Vielleicht nicht einmal das. Vielleicht ein Zimmer, wo alle zurückgehalten werden sollen, die nicht in die wirklichen Kanzleien dürfen. Mit Klamm spricht er. Aber ist es Klamm? Ist es nicht eher jemand, der Klamm ein wenig ähnlich ist? Ein Sekretär vielleicht, wenn's hochgeht, der Klamm ein wenig ähnlich ist und sich anstrengt, ihm noch ähnlicher zu werden und sich dann wichtig macht. In Klamms verschlafener, träumerischer Art. Dieser Teil seines Wesens ist am leichtesten nachzuahmen. Daran versuchen sich manche. Von seinem sonstigen Wesen freilich lassen sie wohlweislich die Finger. Und ein so oft ersehnter und so selten erreichter Mann, wie es Klamm ist, nimmt in der Vorstellung der Menschen leicht verschiedene Gestalten an. Klamm hat zum Beispiel hier einen Dorfsekretär namens Momus. »So, du kennst ihn. Auch er hält sich sehr zurück, aber ich habe ihn doch schon einige Male gesehen. Ein junger, starker Herr, nicht? Und sieht also wahrscheinlich Klamm gar nicht ähnlich. Und doch kannst du im Dorf Leute finden, die beschwören würden, dass Momus Klamm ist und kein anderer. So arbeiten die Leute an ihrer eigenen Verwirrung. Und muss es im Schloss anders sein? Jemand hat Barnabas gesagt, dass jener Beamte Klamm ist und tatsächlich besteht eine Ähnlichkeit zwischen beiden, aber eine von Barnabas immerfort angezweifelte Ähnlichkeit. Und alles spricht für seine Zweifel. Klamm sollte hier in einem allgemeinen Raum zwischen anderen Beamten den Bleistift hinter dem Ohr sich drängen müssen, das ist doch höchst unwahrscheinlich. Barnabas pflegt ein wenig kindlich, manchmal, dies ist aber schon eine zuversichtliche Laune, zu sagen, Der Beamte sieht ja Klamm sehr ähnlich. Würde er in einer eigenen Kanzlei sitzen, am eigenen Schreibtisch, und wäre an der Tür sein Name, ich hätte keine Zweifel mehr. Das ist kindlich, aber doch auch verständig. Noch viel verständiger allerdings wäre es, wenn Barnabas sich, wenn er oben ist, gleich bei mehreren Leuten erkundigte, wie sich die Dinge wirklich verhalten. Es stehen doch seiner Angabe nach genug Leute in dem Zimmer herum. Und wären auch ihre Angaben nicht viel verlässlicher als die Angabe jenes, der ungefragt ihm Klamm gezeigt hat? Es müssten sich doch zumindest aus ihrer Mannigfaltigkeit irgendwelche Anhaltspunkte, Vergleichspunkte ergeben. Es ist das nicht mein Einfall, sondern der Einfall des Barnabas, aber er wagt nicht, ihn auszuführen. Aus Furcht, er könnte durch irgendwelche ungewollte Verletzungen unbekannter Vorschriften seine Stelle verlieren, wagt er niemanden anzusprechen. So unsicher fühlt er sich. Diese doch eigentlich jämmerliche Unsicherheit beleuchtet mir seine Stellung schärfer als alle Beschreibungen. Wie zweifelhaft und drohend muss ihm dort alles erscheinen, wenn er nicht einmal zu einer unschuldigen Frage den Mund aufzutun wagt. Wenn ich das überlege, klage ich mich an, dass ich ihn allein in jenen unbekannten Räumen lasse, wo es derart zugeht, dass sogar er, der eher waghalsig als feig ist, dort vor Furcht wahrscheinlich zittert. »Hier, glaube ich, kommst du zu dem Entscheidenden«, sagte K. »Das ist es. Nach allem, was du erzählt hast, glaube ich, jetzt klar zu sehen. Barnabas ist zu jung für diese Aufgabe. Nichts von dem, was er erzählt, kann man ohne weiteres ernst nehmen. Da er oben vor Furcht vergeht, kann er dort nicht beobachten. Und zwingt man ihn hier dennoch zu berichten, erhält man verwirrte Märchen. Ich wundere mich nicht darüber. Die Ehrfurcht vor der Behörde ist euch hier eingeboren, wird euch weiter während des ganzen Lebens auf die verschiedensten Arten und von allen Seiten eingeflößt, und ihr selbst helft dabei mit, wie ihr nur könnt. Doch sage ich im Grunde nichts dagegen. Wenn eine Behörde gut ist, warum sollte man vor ihr nicht Ehrfurcht haben? Nur darf man dann nicht einen unbelehrten Jüngling wie Barnabas, der über den Umkreis des Dorfes nicht hinausgekommen ist, plötzlich ins Schloss schicken und dann wahrheitsgetreue Berichte von ihm verlangen wollen und jedes seiner Worte wie ein Offenbarungswort untersuchen und von der Deutung das eigene Lebensglück abhängig machen. Nichts kann verfehlter sein. Freilich habe auch ich, nicht anders als du, mich von ihm beirren lassen und sowohl Hoffnungen auf ihn gesetzt als Enttäuschungen durch ihn erlitten, die beide nur auf seinen Worten, also fast gar nicht, begründet waren. Olga schwieg. »Es wird mir nicht leicht«, sagte K., »dich in dem Vertrauen zu deinem Bruder zu beirren, da ich doch sehe, wie du ihn liebst und was du von ihm erwartest. Es muss aber geschehen. Und nicht zum wenigsten deiner Liebe und deiner Erwartungen wegen. Denn sieh, immer wieder hindert dich etwas, ich weiß nicht, was es ist, voll zu erkennen, was Barnabas nicht etwa erreicht hat, aber was ihm geschenkt worden ist. Er darf in die Kanzleien, oder wenn du es so willst, in einen Vorraum. Nun, dann ist's also ein Vorraum, aber es sind Türen da, die weiterführen. Barrieren, die man durchschreiten kann, wenn man das Geschick dazu hat. Mir zum Beispiel ist dieser Vorraum, wenigstens vorläufig, völlig unzugänglich. Mit wem Barnabas dort spricht, weiß ich nicht. Vielleicht ist jener Schreiber der niedrigste Diener. Aber auch wenn er der niedrigste ist, kann er zu dem nächsthöheren führen. Und wenn er nicht zu ihm führen kann, so kann er ihn doch wenigstens nennen. Und wenn er ihn nicht nennen kann, so kann er doch auf jemanden verweisen, der ihn wird nennen können. Der angebliche Klamm mag mit dem Wirklichen nicht das Geringste gemeinsam haben. Die Ähnlichkeit mag nur für die vor Aufregung blinden Augen des Barnabas bestehen. Er mag der niedrigste der Beamten, er mag noch nicht einmal Beamter sein. Aber irgendeine Aufgabe hat er doch bei jenem Pult. Irgendetwas liest er in seinem großen Buch, irgendetwas flüstert er dem Schreiber zu, irgendetwas denkt er. wenn einmal in langer Zeit sein Blick auf Barnabas fällt. Und selbst wenn das alles nicht wahr ist und er und seine Handlungen gar nichts bedeuten, so hat ihn doch jemand dorthin gestellt und hat dies mit irgendeiner Absicht getan. Mit dem allem will ich sagen, dass irgendetwas da ist, irgendetwas dem Barnabas angeboten wird, wenigstens irgendetwas. Und dass es nur die Schuld des Barnabas ist, wenn er damit nichts anderes erreichen kann als Zweifel, Angst und Hoffnungslosigkeit. Und dabei bin ich ja immer noch von dem ungünstigsten Fall ausgegangen, der sogar sehr unwahrscheinlich ist. Denn wir haben ja die Briefe in der Hand, denen ich zwar nicht viel traue, aber viel mehr als des Barnabas Worten. Mögen es auch alte, wertlose Briefe sein, die wahllos aus einem Haufen genauso wertloser Briefe hervorgezogen wurden, wahllos und mit nicht mehr Verstand, als die Kanarienvögel auf den Jahrmärkten aufwenden, um das Lebenslos eines Beliebigen aus einem Haufen herauszupicken. Und mag das so sein, so haben diese Briefe doch wenigstens irgendeinen Bezug auf meine Arbeit. Sichtlich sind sie für mich, wenn auch vielleicht nicht für meinen Nutzen bestimmt, sind, wie der Gemeindevorsteher und seine Frau bezeugt haben, von Klamm eigenhändig gefertigt und haben wiederum nach dem Gemeindevorsteher zwar nur eine private und wenig durchsichtige, aber doch eine große Bedeutung.
Sagte das der Gemeindevorsteher? Fragte Olga.
Ja, das sagte er, antwortete K. Ich werde es Barnabas erzählen, sagte Olga schnell. Das wird ihn sehr aufmuntern.
Er braucht aber nicht Aufmunterung, sagte K.
Ihn aufmuntern bedeutet, ihm zu sagen, dass er recht hat, dass er nur in seiner bisherigen Art fortfahren soll, aber eben auf diese Art wird er niemals etwas erreichen. Du kannst jemanden, der die Augen verbunden hat, noch so sehr aufmuntern, durch das Tuch zu starren, er wird doch niemals etwas sehen. Erst wenn man ihm das Tuch abnimmt, kann er sehen. Hilfe braucht Barnabas, nicht Aufmunterung. Bedenke doch nur, dort oben ist die Behörde in ihrer unentwirrbaren Größe. Ich glaubte, annähernde Vorstellungen von ihr zu haben, ehe ich hierher kam. Wie kindlich war das alles. Dort also ist die Behörde und ihr tritt Barnabas entgegen. Niemand sonst, nur er. Erbarmungswürdig allein, zu viel Ehre noch für ihn, wenn er nicht sein ganzes Leben lang verschollen in einen dunklen Winkel der Kanzleien geduckt bleibt.
Glaube nicht, K., sagte Olga, dass wir die Schwere der Aufgabe, die Barnabas übernommen hat, unterschätzen. An Ehrfurcht vor der Behörde fehlt es uns ja nicht, das hast du selbst gesagt.
Aber es ist irregeleitete Ehrfurcht, sagte K. Ehrfurcht am unrechten Ort. Solche Ehrfurcht entwürdigt ihren Gegenstand. Ist es noch Ehrfurcht zu nennen, wenn Barnabas das Geschenk des Eintritts in jenen Raum dazu missbraucht, um untätig dort die Tage zu verbringen, oder wenn er herabkommt und diejenigen, vor denen er eben gezittert hat, verdächtigt und verkleinert, oder wenn er aus Verzweiflung oder Müdigkeit Briefe nicht gleich austrägt und ihm anvertraute Botschaften nicht gleich ausrichtet? Das ist doch wohl keine Ehrfurcht mehr. Aber der Vorwurf geht noch weiter, geht auch gegen dich, Olga. Ich kann ihn dir nicht ersparen. Du hast Barnabas, obwohl du Ehrfurcht vor der Behörde zu haben glaubst, in aller seiner Jugend und Schwäche und Verlassenheit ins Schloss geschickt oder wenigstens nicht zurückgehalten.